BR24 am Sonntag. Das Aktuelle am Abend.
Um 18 Uhr und im Studio ist Ann-Kathrin Mittelstraß. Das sind einige unserer Themen in der kommenden Viertelstunde. Volksabstimmung in der Schweiz. Die von der rechtskonservativen SVP geforderte Bevölkerungsobergrenze wird von einer Mehrheit abgelehnt. Proteste gegen den G7-Gipfel. Der beginnt morgen im französischen Evian. Schon heute sind tausende G7-Gegner im benachbarten Genf auf die Straße gegangen. Und in einer Stunde müssen die deutschen Fußballer ran. Bundespräsident Steinmeier drückt der DFB 11 auf jeden Fall die Daumen für das WM-Spiel gegen Curaçao. Aktuell leben 9,1 Millionen Menschen in der Schweiz. Wenn es nach der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei, SVP, ginge, dann sollte die Einwohnerzahl bis 2050 auf 10 Millionen begrenzt werden. Als Grund hatte die SVP auf Wohnungsnot und Überlastungen im Gesundheitssystem hingewiesen und für heute zur Volksabstimmung für ihre Initiative aufgerufen. Doch die Schweizer sind mehrheitlich gegen eine Einwohnerobergrenze, berichtet Katrin Hondl aus Genf.
Ein knappes Ergebnis war erwartet worden, doch dann war schon nach den ersten Hochrechnungen klar, bei der Volksabstimmung haben rund 55% und die Mehrheit der Kantone Nein gesagt zur Initiative der rechten Schweizerischen Volkspartei SVP und deren Forderung keine 10 Millionen Schweiz. Für die Einhaltung dieser Obergrenze wollte die SVP Einschränkungen bei Asyl- und Familiennachzug. Gegebenenfalls hätte die Schweiz auch das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union kündigen müssen, was weitreichende Folgen gehabt hätte für die engen Beziehungen des Nicht-EU-Mitglieds Schweiz zu ihrem wichtigsten Handelspartner. Erleichterung bei Monika Rühl, Direktorin des Wirtschaftsdachverbands Economie Suisse.
Ich danke der Schweizer Bevölkerung für dieses klare Resultat, weil in diesen unsicheren Zeiten brauchen wir Sicherheit und Ruhe und nicht neue zusätzliche Herausforderungen. Die Schweizer Stimmbevölkerung hat Nein gesagt zu diesem komischen Deckel.
Die Unternehmen hatten vor gravierenden wirtschaftlichen Folgen gewarnt, vor Stellen, die nicht besetzt werden könnten ohne die Fachkräfte aus der EU. Außerdem wären bei einer Kündigung der Personenfreizügigkeit auch alle anderen Verträge zwischen der Schweiz und der EU auf dem Spiel gestanden.
Ich glaube, wir konnten aufzeigen, dass diese Initiative brandgefährlich ist für das Land, den Wohlstand wirklich stark gefährden würde, auch den Zusammenhalt gefährden würde, das Land quasi auseinanderreißen würde. Und es gibt offensichtlich einen Großteil der Bevölkerung, die etwas anderes will, die Entwicklung will und die einen Zusammenhalt will.
So im Sender SRF Benjamin Mühlemann, Co-Präsident der Schweizer FDP, die wie alle anderen großen Parteien und die Regierung für die Ablehnung der Initiative plädiert hatte. Enttäuschung dagegen bei Marcel Dettling, Präsident der SVP.
Die Schweiz hat heute nichts zu feiern, wir haben nichts zu feiern. Es ging geht um die Zukunft bei dieser Frage und ich bin selbstverständlich enttäuscht.
Dettling nennt die Abstimmungsniederlage einen schweren Schlag für die Schweiz. Die Partei wolle nun weiter gegen die Nähe des Landes zur EU kämpfen. Die SVP hatte unter anderem mit dem Verweis auf hohe Mieten und Wohnungsnot in den Städten für den Bevölkerungsdeckel geworben. Doch während es in ländlichen Kantonen, in denen wenige Ausländer leben, teils große Zustimmung gab, stimmte in Großstädten wie Basel, Zürich und Genf eine deutliche Mehrheit gegen die Initiative.
Und wir bleiben in der Schweiz. In der Grenzstadt Genf sind heute tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den anstehenden G7-Gipfel zu demonstrieren. Der findet ab morgen im benachbarten Frankreich statt, in Evian, ebenfalls am Genfer See gelegen, wo sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrienationen treffen, um unter anderem über die Kriege in der Ukraine und in Nahost zu sprechen. Die heutigen Demos in Genf wurden von einer No-G7-Koalition aus mehreren Dutzend Gruppen veranstaltet. Sie riefen zu friedlichen Protest auf. Angela Ulrich berichtet.
Sie haben sich mit Fahnen, Trillerpfeifen und Protestplakaten in einem Genfer Park versammelt. Viele tausend, vor allem junge Leute, die gegen das G7-Treffen ab morgen im nahen Evian demonstrieren. Wir sind gegen den G7-Gipfel und wollen das auch sagen, ganz friedlich. Auch aus Deutschland sind Aktivisten angereist, wie Arian aus Berlin-Kreuzberg.
Eigentlich ist die Welt in Flammen und die bürgerliche Demokratie ist weltweit am Abschmieren.
Die meisten der Demonstrierenden Demonstrierenden sagen, wir wollen friedlich auf unsere Anliegen hinweisen. Gegen Kapitalismus, für eine gerechtere Globalisierung, für Frauenrechte und Klimaschutz. Das sind nur einige der Ziele. Es gibt aber auch einen schwarzen Block. Junge Leute, die sich jetzt schon vermummen. Dass Genf sich so verbarrikadiert hat, ist auch eine Provokation, sagen manche Demonstranten und fürchten Randale wie Florent.
Ich denke, es wird zu Ausschreitungen kommen, aber ich hoffe es natürlich nicht.
Krawalle, wie es sie 2003 in Genf gab, beim letzten Evian-Gipfel. Damals noch ein G8-Treffen mit Russland. Randalierer zogen durch die Genfer Innenstadt und richteten großen Schaden an. Damit es diesmal nicht so weit kommt, hat die Schweizer Polizei rund 7000 Sicherheitskräfte vor Ort. Zahlreiche Hotels, Banken, Restaurants und Geschäfte haben Sperrholzplatten vor ihre Fenster geschraubt. Die Demonstrationsroute läuft in einem großen Bogen durch die Stadt, auch am Genfer UNO-Hauptquartier vorbei.
Es wäre ganz im Sinne US-Präsident Trumps, wenn er heute an seinem 80. Geburtstag tatsächlich verkünden könnte, dass es ein Abkommen mit dem Iran für ein Kriegsende gibt. So hatte es Trump in den letzten Stunden in Aussicht gestellt. Auch die Vermittler aus Pakistan zeigten sich optimistisch. Der Iran tritt jedoch auf die Bremse und verweist auf ein mögliches Abkommen in den kommenden Tagen. Ob es dazu kommt, bleibt unklar, auch weil der US-Verbündete Israel jetzt erneut Angriffe auf Vororte in Libanons Hauptstadt Beirut geflogen hat. In einer ersten Reaktion aus Teheran hieß es, Gespräche mit den USA seien sinnlos, wenn Zusagen nicht eingehalten würden. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Israels Ministerpräsident Netanyahu und Verteidigungsminister Katz bestätigten den Angriff auf die libanesische Hauptstadt in einer gemeinsamen Erklärung. Man habe Ziele der Hisbollah als Reaktion auf Angriffe der Miliz auf israelisches Gebiet getroffen, hieß es. In arabischen Fernsehsendern waren Rauchwolken über den südlichen Vororten Beiruts zu sehen, die als Hochburg der Hisbollah gelten. Ein Mensch soll getötet, vier weitere verletzt worden sein, berichtet die libanesische nationale Nachrichtenagentur. Nach dem letzten Angriff Israels auf Beirut vor einer Woche hatte der Iran, der die libanesische Hisbollah unterstützt, Israel mit Raketen beschossen. Nun könnte der israelische Angriff eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran gefährden, von der US-Präsident Trump gesagt hatte, sie würde heute unterzeichnet. Das Regime im Iran bestand zuletzt darauf, dass israelische Angriffe auf den Libanon eingestellt werden. Unklar ist bisher, ob dieser jüngste Angriff zwischen Israel und den USA abgestimmt war.
Russland finanziert seinen Krieg gegen die Ukraine unter anderem mit dem Export von Öl und Gas. Um die von der EU und den G7 verhängten Sanktionen zu umgehen, setzt Russland auf Schiffe der sogenannten Schattenflotte, die also unter falscher Flagge fahren. Jetzt wurde ein solcher russischer Tanker vom britischen Militär im Ärmelkanal gestoppt. Es ist die erste von Großbritannien geführte Operation dieser Art. Franziska Hoppen berichtet aus London.
Auf der Social-Media-Plattform X schrieb der britische Labour-Premierminister Keir Starmer, er habe die Streitkräfte in den frühen Morgenstunden angewiesen, einen Öltanker der russischen Schattenflotte abzufangen, der versucht habe, den Ärmelkanal zu durchqueren. Die erfolgreiche Operation habe Russland einen weiteren Schlag versetzt, so Starmer. Mit den oft alten und unter fremder Flagge fahrenden Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die wegen des Ukraine-Kriegs von den westlichen Alliierten verhängten Sanktionen zu umgehen. Der Premier postete auch ein Video, das zeigt, wie die Soldaten sich in der Dunkelheit aus einem Helikopter über dem Schiff abseilen und es schwer bewaffnet stürmen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums dauerte die Operation 6 Stunden lang und sei in enger Kooperation mit Frankreich erfolgt. Das unter der Flagge Kameruns fahrende Schiff würde nun vor der Südküste überwacht, während die Ermittlungen liefen.
Der geplante Einstieg des italienischen Anbieters Italo in den deutschen Schienenfernverkehr sorgt in Bayern für Aufregung. Sowohl Verkehrsminister Bernreiter als auch die Eisenbahnergewerkschaft EVG befürchten, dass finanziell weniger attraktive Verbindungen oder ICE-Halte ab 2028 auf der Strecke bleiben könnten. Christoph Dicke mit Einzelheiten.
Die Städte Bamberg, Augsburg und Ingolstadt könnten künftig vom ICE-Verkehr weitgehend abgekoppelt werden, befürchtet die Eisenbahnergewerkschaft EVG. Ab 2028 dürfte die Deutsche Bahn AG nämlich massiv Konkurrenz bekommen durch private Anbieter wie Italo oder Flixtrain. Italo verspreche billigere Tickets im Fernverkehr und das dürfte dann zulasten vieler Regionen gehen, so die EVG. Denn lukrativ für Privatanbieter seien nur stark frequentierte Bahnhöfe. Eine solche Rosinenpickerei dürfe es aber nicht geben, mahnt nun Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter, CSU. Den Fernverkehrsanbietern müsse auferlegt werden, dass die Regionen in der Fläche weiterhin angebunden sind. Dafür stehen laut Bernreiter alle Bundesländer.
Unterfranken ist eine der trockensten Regionen Bayerns. Mittendrin liegt Würzburg, umgeben von grünen Weinbergen, aber mit einer historischen Altstadt, die sich in der größten Sommerhitze manchmal gar nicht mehr richtig abkühlt. Aus dem BR-Studio in Würzburg wurde heute die BR-Talk-Sendung sonntags um 11 gesendet. Mit Blick auf die Weinberge begrüßte Moderatorin Anja Volkmeier ihre Gäste zum Thema Wassermangel in Unterfranken. Wie umgehen mit Hitze und Trockenheit? Johanna Schultheiß fasst die Diskussion zusammen.
Dass die Stadt Würzburg in Zeiten des Klimawandels vor großen Herausforderungen steht, weiß auch Martin Heilig von den Grünen, Würzburgs Oberbürgermeister. Im Talk auf BR24 beschreibt er die Situation.
Weil wir so viele Sonnenstunden haben und auch heiße Sommer, deswegen haben wir ja den leckeren Würzburger Wein. Aber in diesen Zeiten des Klimawandels kann das natürlich auch schon zum Nachteil führen. Dass die Luft manchmal steht, gerade auch in der Nacht, dass stark versiegelte Flächen, historische Altstadt, wo es wenig Grün gibt, dass da auch in der Nacht wenig abkühlt.
Eine trockene, wasserarme Stadt und Region also. Kein Wunder, dass ein Thema da seit Monaten für Aufregung sorgt. Ein geplantes Bergwerk mitten im Trinkwasserschutzgebiet. Die Firma Knauf möchte dort Gips abbauen. Angelika Kleinhens, Reporterin bei der Mainpost und ebenfalls zu Gast im BR-Studio, erklärt, warum es da zum Konflikt kommt.
Weil dort einerseits Würzburgs wichtigste Wasserader fließt zu den Zeller Quellen, die die Hälfte der Stadt Würzburg mit Trinkwasser versorgt. Auf der anderen Seite liegt unter dieser Wasserader ein riesiges Gipsvorkommen. Und diesen weißen Schatz möchte Knauf eben heben. Und viele haben jetzt eben Angst. Die einen bangen ums Trinkwasser, sollte das Bergwerk genehmigt werden. Und die anderen haben Angst um ihre Arbeitsplätze, wenn das Bergwerk eben nicht kommen sollte.
Über den Antrag zur Errichtung des Gipsbergwerks muss das Bergamt Nordbayern entscheiden. Oberbürgermeister Heilig will keine Prognose abgeben, aber
mir fehlt momentan die Fantasie, wie das so sicher abgebaut werden kann, dass kein Risiko für unser Grundwasser besteht.
Doch ein Gipsbergwerk ist auch nur ein Thema, wenn es um Wassermangel geht. Aus Odelshausen schaltete sich BR-Hörer und Bund Naturschutzmitglied Roderich Zauscher in die Sendung ein.
Teilweise werden die Niederschläge heftiger und teilweise gibt es Dürren. Wir müssen uns gleichzeitig klimapolitisch anders aufstellen und für die Dürrenzeit Strategien entwickeln.
Eine solche Strategie könnte in Unterfranken darin bestehen, in den niederschlagsreichen Monaten Wasser aus dem Main zu entnehmen und während der Dürrezeit zum Bewässern zu nutzen. Dr. Daniel Hessdörfer von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim, auch er war zu Gast im BR-Studio, ordnet die Idee ein.
Eigentlich ist es schon auf den ersten Blick eine sehr gute Idee, einfach das Wasser zu nutzen, das wir haben, aber natürlich auch, das sind technische Lösungen. Da müssen Becken gebaut werden, da braucht es Zuleitung.
All das kostet natürlich Geld und darum sorgt sich beispielsweise Hörer Reinhard Opel aus Giebelstadt bei Würzburg.
Wo ist die Gelddruckmaschine, die das alles finanziert?
Eine Gelddruckmaschine ist es noch nicht, aber nun wird ja zumindest der sogenannte Wassercent eingeführt, ein Entnahmeentgelt für Grundwasser. Angelika Kleinhens von der Mainpost findet die Idee prinzipiell gut, aber
grundsätzlich hat dieser Wassercent natürlich auch seine Schwächen. Viele Experten bezeichnen ihn sogar als vertane Chance. Denn eine grundsätzliche Lenkungsfunktion, also zum Beispiel, dass wir Wasser sparen oder große Wasserentnehmer Wasser sparen durch den Wassercent, sehe ich nicht. Zum einen durch die vielen Ausnahmen, gerade für die Industrie und die Landwirtschaft. Das zweite große Manko dieses Wassersends ist, dass eben kleine Mengen unter 5000 Kubik pro Jahr gar nicht kostenpflichtig werden.
Sagt Angelika Kleinhens von der Mainpost in Würzburg. Kühlere Städte und Landschaften, Sicherheit fürs Trinkwasser und Strategien gegen die Trockenheit. Das war das Thema heute bei Sonntags um 11, gesendet aus dem BR-Studio Würzburg. In weniger als einer Stunde ist Anpfiff. Die deutsche Fußballnationalmannschaft tritt zu ihrem ersten Spiel bei der diesjährigen WM an. Gegner im Stadion in Houston, Texas, ist das Team aus Curaçao. Auch Bundespräsident Steinmeier hat der DFBF viel Erfolg gewünscht. Oliver Neuroth berichtet.
Das Bundespräsidialamt hat ein Social-Media-Video veröffentlicht, in dem Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender auf dem Rasen vor Schloss Bellevue kickt. Wir fiebern mit euch, sagt der Bundespräsident. Und seine Frau ergänzt, spielen sie mit viel Teamgeist, Freude und Leidenschaft. Steinmeier hofft auf ein erfolgreiches Turnier für das deutsche Team. Er freue sich über einen Platz ganz oben. Und weiter sagt er wörtlich, schön wäre es, wenn der fünfte Stern ins Trikot genäht werden kann. Jeder Stern steht dort für einen WM-Titel. Deutschland hat bisher die Weltmeisterschaften 1954, 1974, 1990 und 2014 gewonnen. Auch andere Spitzenpolitiker haben der deutschen Elf schon Glück für dieses Turnier gewünscht. Kanzler Merz sprach vor einigen Tagen per Videoanruf mit Bundestrainer Julian Nagelsmann, Kapitän Joshua Kimmich und weiteren Spielern. Er sagte, ganz Deutschland hält euch die Daumen.